Heute, liebe Gemeinde, ist der erste Sonntag nach Epiphanias. Epiphanias ist das Fest der Erscheinung des Herrn. Wir feiern am 6. Januar, dass die Weisen, im Griechischen steht Magoi, dass die Magier aus Babylonien waren sie ja wahrscheinlich, dass sie gesehen haben, dass da sich ein Stern bildet. Wahrscheinlich war es eine Zusammenkunft der beiden Sterne, Jupiter und Saturn. Und das war für die dann, Jupiter ist der Stern der Könige und Saturn ist der Stern der Juden. Und da wussten die, im Land der Juden muss ein neuer König geboren sein. Und dann sind sie losgelaufen nach Jerusalem, in die Hauptstadt. Und dann haben sie dort gefragt, ja, wo ist denn der neugeborene König? Und der war aber nicht da. Und dann haben sie nachgefragt und die Schriftgelehrten haben dann geforscht, ja, wo ist er denn? Und er war dann, so sagt die Schrift, in Bethlehem Ephrata, dort ist er geboren, die du klein bist, unter den Städten Judas. Micha 5, Vers 1 wird da zitiert und dann gehen sie nach Bethlehem. Und dort in Bethlehem beten sie dann Jesus an und fallen vor ihm nieder und überreichen ihm Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe, wie es in Matthäus 2 heißt. Aufgrund dieser drei Geschenke kam es dann irgendwann zur Dreizahl und irgendwann haben sie dann auch Namen bekommen, so die Tradition. Wir erinnern uns am 6. Januar daran, an Epiphanias, dass das Licht der Welt in diese Erde gekommen ist. Und heute haben wir auch seinen Lichtertext. Einen Text, der ein ganz besonderes Licht auf die Zeit damals wirft, und aber auch zu uns bis über Jesus zu uns hier hereinstrahlt. Wir hören auf den Predigttext aus Jesaja 42, Verse 1 bis 9. Der Herr hat gesagt, hier ist mein Bevollmächtigter, hinter dem ich stehe. Ihn habe ich erwählt, ihm gilt meine Liebe, ihm gebe ich meinen Geist. Er wird die Völker regieren und ihnen das Recht bringen. Er schreit keine Befehle und lässt keine Verordnung auf der Straße ausrufen. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht, den glimmenden Doch löscht er nicht aus. Er bringt dem geschlagenen Volk das Recht, damit Gottes Treue ans Licht kommt. Er selbst zerbricht nicht und wird nicht ausgelöscht. Er führt meinen Auftrag aus und richtet unter den Völkern meine Rechtsordnung auf. Noch an den fernsten Küsten warten sie auf seine Weisung. Der Herr, der wahre und einzige Gott, hat den Himmel geschaffen, wie ein Zelt hat er ihn ausgespannt. Er hat die Erde ausgebreitet und Pflanzen und Tiere auf ihr entstehen lassen. Er hat den Menschen auf der Erde Leben und Geist gegeben. Er ist es auch, der gesagt hat, ich, der Herr, habe dich berufen, damit du meinen Auftrag ausführst. Ich stehe dir zur Seite und rüste dich aus. Ich mache dich zum Friedensbringer für die Menschen und zu einem Licht für alle Völker. Die Gefangenen sollst du aus dem Dunkel des Kerkers holen und die blind gewordenen Augen das Licht wiedergeben. Euch Israeliten aber sagt er, ich bin der Herr, der mächtige und helfende Gott. Diese meine Ehre lasse ich mir von niemandem nehmen, meinen Ruhm überlasse ich nicht den Götzen. Was ich früher vorausgesagt habe, ist eingetroffen, nun kündige ich Neues an. Ich sage es euch im Voraus, noch ehe es eintrifft. Der Herr segne dies, sein Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, sind das nicht Worte des Trostes? Das geknickte Schilfrohr zerbricht er nicht und den glimmenden Doch löscht er nicht aus. Zwei Jahre Corona zehren an unseren Kräften. Viele fühlen sich wahrscheinlich wie ein geknicktes Rohr oder wie ein glimmender Doch. An wen denken Sie zuerst, wenn Sie überlegen, auf wen diese Worte zutreffen? Wer ist das geknickte Rohr oder der glimmende Docht? Jemand, der Corona hatte und nun weiter an den Folgen leidet, weil er oder sie nicht zu Kräften kommt. An die Pflegekräfte auf den Stationen, in den Krankenhäusern, denen die Kraft ausgeht, die nicht mehr können. An den selbstständigen Restaurantbesitzer, dem der Umsatz fehlt und der keine Kraft mehr hat, der verzweifelt ist, weil er nicht mehr weiß, wie er seinen Betrieb halten soll. Die Ersthörer dieser Botschaft damals waren die Israeliten im babylonischen Exil, also in der Gefangenschaft, in der Verbannung. Die Heimat ist ihnen genommen, der sichtbare Anker ihrer Hoffnung, der Tempel in Jerusalem, ist zerstört. Sie leben nun schon in der zweiten Generation ohne sichtbare Hoffnung. Gott hat ihnen einen Propheten erwählt, der seine Botschaft an sie ausrichtet. Wahrscheinlich ist es auch schon ein zweiter Jesaja, der hier zu ihnen spricht. Und in 4 Liedern erzählt er vom Knecht Gottes und von den Eigenschaften dieses Knecht Gottes und von dem Auftrag des Knecht Gottes. Zuerst möchte ich kurz ausführen, wer der Knecht Gottes ist. Natürlich ist Israel in der Bibel als erstes als Knecht Gottes bezeichnet worden. Aber nachdem Israel durch seinen Ungehorsam und Abfall von Gott in die Verbannung geschickt wurde, scheidet hier Israel als Knecht Gottes aus. Zumindest meint der Prophet hier jemand anderes. Die gute Nachricht, die Übersetzung Gute Nachricht, aus der ich auch den Text gelesen habe, hat als Überschrift für den zweiten Teil unseres Predigttextes diesen zweiten Teil überschrieben mit: Der Gott Israels rief den Perserkönig. Der Gott Israels rief den Perserkönig. Kyros, der Perserkönig, wird von dem Propheten als Knecht Gottes angekündigt. Und für die Menschen in der babylonischen Gefangenschaft war er auch ein Knecht Gottes, der sie befreite. Er ließ sie nach Hause ziehen und erlaubte den Wiederaufbau des Tempels und die Verehrung des Gottes Jahwe. Und so haben sich diese Worte aus diesem Lied, Jesaja 42, schon damals erfüllt. Die Babylonier wurden besiegt von den Persern und sie konnten dann wieder ihren Glauben ausüben. Aber wie so oft bei biblischen Prophetien, sprechen sie nicht nur in eine Situation hinein, sondern sie weisen über die Situation hinaus. Matthäus zitiert in Kapitel 12 seines Evangeliums einen Teil unseres Predigttextes und deutet diese Worte auf Jesus. Er ist der Knecht Gottes, der das geknickte Rohr nicht zerbricht und den glimmenden Docht nicht auslöscht. Er ist der Knecht Gottes, der das Recht Gottes zu den Menschen bringt und es ihnen so vermittelt, dass es die Botschaft des Lebens ist. Kein Recht, bei dem es darum geht, ob wir es halten können oder nicht. Bei der Taufe Jesu wird inhaltlich der erste Vers unseres Predigttextes zitiert. Dort sagt dann, da kommt die Taube herunter, nachdem Jesus von Johannes getauft wurde, von Johannes dem Täufer, kommt die Taube und dann sagt die Stimme aus dem Himmel: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. In der Taufe stellt sich Gott zu Jesus. Er wird mit dem Heiligen Geist ausgerüstet, damit er den Auftrag Gottes in dieser Welt erfüllen kann. So wie es auch unser Predigttext vorausgesagt hat. Gott stellt sich zu diesem Knecht. 4-mal wird in unserem Text der Begriff Recht verwendet. Im Hebräischen heißt das Mishpat. Der Theologieprofessor Gerhard von Rath übersetzt Mishpat mit Wahrheit. Man könnte aber auch die rechte Religion übersetzen. Bei Mishpat geht es also darum, wie wir richtig an Gott glauben können. Es geht nicht so sehr um das, was wir sonst als Gesetz verstehen. Und das mit dem Glauben, das können wir eigentlich gar nicht, wenn es um uns geht. Ohne Jesus, ohne Heiligen Geist können wir nicht glauben. Jesus ist der Knecht Gottes, der die richtige Religion lehrt und praktiziert hat. An dieser Erfüllung seiner Praxis lässt er uns Anteil haben. Er stellt uns in diese Erfüllung hinein, so lehrt es uns auch das Matthäus-Evangelium. Gerade so wird auch der Auftrag des Knechtes Gottes charakterisiert. Eine Kombination von universaler Gerechtigkeitsbotschaft und nationaler Befreiungsbotschaft. Also das Nationale meint in dem Fall das Volk Israel und das Universale, das meint, dass alle zum Glauben an Jesus kommen können. egal wer auch immer, woher er auch immer kommen mag, wie er auch immer aussehen mag und welche körperlichen Eigenschaften er auch immer haben mag, er ist bei Jesus willkommen, wie es uns auch die Jahreslosung sagt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Oder das Bild über mir im Hintergrund, jung und alt, Männer und Frauen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist weder Mann noch Frau, sagt uns dann der Galaterbrief. Das geht in Jesus in Erfüllung. Er ist dieser Knecht, der die Arme weit aufmacht und der jeden willkommen heißt. Gerade so wird auch der Auftrag des Knechtes Gottes charakterisiert. Eben einer, der alle Menschen, Juden, Heide, solle durch Jesus Gott als ihren Vater erkennen und ihm dann Gehorsam schenken und im Gehorsam leben. Diesen Gehorsam, den Jesus uns geschenkt hat. Also es geht nicht darum, ob ich das Gebot einhalten kann. Das ist eine zweite Sache, sondern Jesus stellt mich in diese Erfüllung hinein. Jesu Weg von der Taufe des Johannes dann am Jordan zurück nach Galiläa ist ein einziger Weg der Einfühlsamkeit für die Leidenden. Er richtet die Kranken auf, er zeigt den Sündern neues Leben, sogar für die Zöllner, eine der Ausgestoßenen damals, von denen die Umgebung nichts Gutes zu berichten weiß, sieht er einen Weg. Auf seine Weise erfüllt Jesus, was der Prophet für den Gottesknecht sagt. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Das Recht bringt er unter die Heiden, für Gerechtigkeit steht er ein bis zum Tod am Kreuz. So wird Jesus selbst zum Gottesknecht, zu dem, auf dem der Geist Gottes ruht. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wo erleben wir Menschen Auflösung von Feindschaft statt Feindesvernichtung? Die Antwort des Propheten ist eindeutig. Er sagt es Israels damals und auch heute. Erlebt werden kann Gerechtigkeit nur dort, wo Gott selbst ins Geschehen eingreift. Allein sein Ausgewählter kann dieses Wunder vollbringen. Nur Gottes Ausgewählter kann uns Menschen die inneren Augen öffnen, damit wir die Zusammenhänge der Weltgeschichte wieder klar erkennen können. Deswegen, also wenn man jetzt ganz aktuell das Weltgeschehen anschaut und was sich so leider wieder tut zwischen Russland und wo dann aufmarschiert wird und die Menschen geknechtet werden, weil sie sich beschweren gegen die Umstände, dann ist klar, in einem System, wo jemand regiert, dem es nur um seine eigene Ehre und nur um sein eigenes Recht geht, da werden Menschen immer unterjocht werden. Und deswegen ist es so, dass eigentlich diese Wende nur kommen kann, wenn Jesus eingreift. Es ist ja nicht von ungefähr, dass 1989 die Montagsspaziergänge in Kirchen angefangen haben. Die friedliche Revolution hat ja in den Kirchen begonnen. Verzicht auf Gewalt, weil eben ein anderer die Wende bringt. Was könnten wir dazu beitragen, dass in Russland Frieden wird, dass die NATO selber nicht weiter mit den Messern rasselt? Was könnte unser Beitrag dazu sein? Ich bete immer wieder, dass die Mächtigen erkennen, dass sie um unsere Menschenwillen regieren sollen und dass sie irgendwann erkennen, dass sie mal sich vor einem anderen verantworten müsse. Und dass es nicht um ihre Ehre geht, sondern um die Ehre Gottes, Jesus Christus. Man kann nur hoffen, dass es viele noch erkennen. Und viele Revolutionen in dieser Welt, die waren, wenn sie mit Gewalt waren, dann hat es viele Köpfe gekostet. Aber dort, wo sie friedlich waren, wo Mahatma Gandhi anders agiert hat, da hat er sich ja auch von der Bibel inspirieren lassen, von der Bergpredigt. Liebet eure Feinde und segnet die euch fluchen. Das war die Feindesliebe Jesu, wie er sie in der Bergpredigt gelesen hat. Das war etwas, was ihn inspiriert hat. Oder Martin Luther King. Die Wende, eine friedliche Wende, kommt durchs Evangelium. Und wir Christen sind gerufen, diesen Frieden in die Welt hinauszutragen, zu leben und nach unseren Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass Frieden gelebt werden kann. Nur er kann unsere Gefangenschaft beenden und uns aus der Sünde herausführen. Und mit dieser Gefangenschaft ist nicht nur die konkrete Situation des Volkes Israel gemeint, damals in der Verbannung. Nein, Gefangenschaft und Blindheit sind auch Symbole unseres Lebens. Jeder von uns kann an einer anderen Stelle sicher feststellen, wo wir oft genug gefangen sind. Gefangen von der Meinung anderer, gefangen in unseren Urteilen, auch über uns selbst, die uns in andere in Ketten legen. Blind uns selbst und anderen gegenüber, wenn es gilt, andere Meinungen und andere Wertvorstellungen gelten zu lassen. Der glimmende Docht will nicht mehr bloß ein Bild der Verunsicherung sein oder ein Bild des Scheiterns. Nein, es verdeutlicht stattdessen ganz entschieden die Verbindlichkeit und die Treue von Gottes Zusagen. Er selbst, der von Gott Erwählte, wird dieses Leben mit all seinen Verunsicherungen teilen. Er wird es nicht verlöschen und nicht zerbrechen. Für Gott ist das geknickte Rohr nicht zum Wegwerfen da, sondern zum Aufrichten. Israel und andere, mit ihm bedrohte kleine Völker, müssen nicht ihre Abwertung durch große Völker fürchten, wenn wir uns an Jesus orientieren. Die Rechtsliebe Gottes, die uns das Prophetenwort vor Augen stellt, wird in Erscheinung des Gottesknechts verdeutlicht. Wir wollen diese Botschaft des Propheten in uns bewahren und uns von dir in Verbindung mit der Weihnachtsbotschaft Kraft schenken lassen. Das Kommen Jesu in unsere Welt beschenkt uns Gottes Botschaften auch in Zukunft, Ermutigung und dann auch Glaubensstärkung anzunehmen. Glaube und Verunsicherung können uns dann nicht beherrschen, sondern eben Gottes Geist. Jesus bewahrt uns davor, dass unsere Glaubensenergie verlöscht, auch wenn uns Gott in unserem Leben manchmal etwas zumutet, das scheinbar über unsere Kräfte geht. Dazu noch zwei Beispiele zum Abschluss. Als ich begonnen habe, meinen Dienst 1995, da war ich Gemeindediakon im Schwarzwald in Heiderbach und da durfte ich dann Besuche machen bei Senioren. Und da gab es einen Besuchsdienstkreis und da hat man die Besuche verteilt und dann hat halt auch der Diakon Besuche kriegt. Und manchmal bin ich nicht so dazugekommen und dann habe ich das aufgeschoben und dann war wieder so ein Tag, da habe ich Zeit gehabt und endlich mir Zeit nehmen können, Besuche zu machen. Und ich hatte schon ungefähr 4 Besuche gemacht und es war so gegen Abend, meiner Erinnerung nach war es 16:30 und ich musste noch 2 Besuche machen. Und ich war aber fertig, Brot fertig. Ich hatte innerlich keine Kraft mehr, Menschen zu begegnen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber das kann im hauptamtlichen Dienst oder das geht vielleicht auch mancher Pfarrerin und mancher Pfarrer so, dass du irgendwann das Gefühl hast, du kannst nicht mehr, weil eben manches, was du so im Leben hörst, doch schon auch an die Niere gehen kann. Und ich hatte jetzt schon 4 Besuche hinter mir. Und dann habe ich gedacht, okay Jesus, das hat jetzt keinen Wert, ich kann nicht mehr, aus mir heraus kommt da nichts mehr, das wird nichts mehr. Aber du musst jetzt eingreifen. Und habe gebetet, dass er mir Kraft schenkt. Und ich konnte dann noch die 2 Besuche machen. Und meiner Erinnerung nach war es gut. Also nicht gut für mich, sondern so, dass ich auch noch was vom Evangelium weitergeben konnte und den Menschen von Christus her begegnen. Weil um das geht es, wenn man jemanden besucht. Also so im Auftrag der Kirche gemeint. Zweites Beispiel von einem jungen Mann, der im Gefängnis sitzt und der was Schlimmes verbrochen hat. Und der Kontakt zu seiner Mutter ist abgerissen und er wird jetzt entlassen und er weiß nicht, ob er zu Hause willkommen ist. Und er hat seiner Mutter einen Brief geschrieben und vielleicht kennen Sie die Geschichte, auch Axel Kühner hat die erzählt. Und er schreibt dann seiner Mutter, wenn er heimfährt mit dem Zug, der geht der Zug um eine Kurve und da sieht er dann einen Baum am Garten seiner Eltern und wenn er willkommen ist, soll doch seine Mutter dort ein Taschentuch aufhängen, dass er weiß, er kann an der Station, an der Bahnstation in seinem Dorf aussteigen. Wenn dort kein Taschentuch hängt, dann würde er weiterfahren halt. Wie der das gemacht hat mit dem Fahrkartenlöser, das weiß ich nicht. Ja, ob er gleich weitergelöst hat in die nächstgrößere Stadt, ob er bloß zu seiner Heimatstadt gelöst hat, keine Ahnung. Ja, damals konnte man, ich glaube, auch noch nachlösen beim Schaffen und das ist jetzt abgeschafft. Aber er saß also im Zug und hat gebannt in Richtung des bald auftauchenden Baumes gestarrt. Wird ihm seine Mutter vergeben und wird er dort am Baum ein Taschentuch hängen oder nicht? Das Herz klopft, die Spannung steigt, er erkennt immer mehr Häuser aus seinem Heimatsdorf oder seinem Heimatsort und der Zug geht um die Kurve und er sieht den Baum und er ist über und über voll mit Taschentüchern. Ein Ausdruck der Liebe der Mutter zu ihrem Sohn. Nicht nur eins, sondern überfließend. Er hängt voll mit Taschentüchern. So ist auch Jesus. Er ist der Knecht Gottes, der uns liebt und der das, was im Leben daneben geht, uns nicht aufrechnet, sondern uns so liebt, dass der Baum immer voll ist mit Taschentüchern. Wenn wir uns in Jesus anschauen, dann ist uns immer der da, der sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Gott segne uns alle. Amen.